Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Hallo, willkommen zu Teil 2 von unserer kleinen Elterndynamik-Reihe. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, was sich alles verändert, wenn man vom Paar zu Eltern wird und wie beschissen das alles sein kann. Heute ist die Folge ein bisschen positiver, denn heute werden wir, vor allem Sarah, euch erklären und erzählen, wie man denn aus dieser Phase wieder rauskommt, beziehungsweise wie man diese Phase handeln kann, dass die Beziehung nicht zerbricht und dass man nicht wahnsinnig wird. Hallo!
Hallöli! Na?
Na?
What's going on?
Nicht viel. Nicht viel. Also ich muss sagen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, das Thema Kinder kriegen und Eltern werden und so weiter ist einfach allgegenwärtig und es ist nach wie vor so. Aber ja, ich habe jetzt auch letztens mit meiner Freundin darüber gesprochen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir beim nächsten Mal nicht darüber sprechen, weil das auch immer so ein Riesenthema ist und immer so abendeinnehmend und dann ärgern wir uns im Nachhinein irgendwie darüber. Ja, also wir haben jetzt inzwischen schon so Blocker eingesetzt, dass wir nicht andauernd über dieses Thema reden. So viel dazu.
Ich habe überlegt, beim letzten Mal habe ich gedacht so, oh Jesus Maria, waren wir vielleicht ein bisschen too much. War es ein bisschen zu hart?
Mhm.
Sind wir daran schuld, dass die Kinderkriegrate noch weiter runtergeht?
Kinderkriegrate finde ich auch ein super, super Begriff. Die Kinderkriegrate.
Kinderkriegrate.
Ja, ja. Also du, ich ehrlich gesagt, bei dem Thema bin ich so dermaßen emotionslos. Wenn dann dauernd immer so steht, die Deutschen kriegen zu wenig Kinder, Geburtenrate sinkt, wo ich mir denke, who cares? Who fucking cares? Wir sind so viele Menschen auf diesem fucking Planeten. Wir sind viel zu viele für diesen scheiß Planeten. Man muss nur Mittel und Wege finden, dass die Menschen sich mal ordentlich verteilen können und dass wir unsere Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, lösen können durch Migration und so weiter und nicht durch mehr Babys auf diese Welt setzen. Denn das kann ja nicht die Lösung sein. Wir sind jetzt ja schon viel zu viele. Andauernd kommt jedes Jahr immer früher diese Statistik raus, wann wir die Ressourcen der Erde aufgebraucht haben. Dieses Jahr war es, glaube ich, im Juni. Im Juni haben wir alle Ressourcen der Erde aufgebraucht. Aber ja, lass noch mehr Kinder bekommen. Das ist die Lösung. Ach, na gut, so viel dazu.
Machen wir ein kleines anderes Thema auf. Da kann ich auch richtig schön reingehen in das Thema.
Das wirklich, da würde ich so gerne reingehen. Ach, aber das machen wir ein andermal. Heute geht es jetzt erstmal um die positiven Dinge in der Veränderung, wenn man Eltern wird.
Jawohl. Und ich glaube, ich fühle mich heute auch, also ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil es beim letzten Mal so mega dark war.
Aber jetzt red's auch nicht schön. Letztes Mal hast du noch gesagt, wie stolz du darauf bist, dass du immer ehrlich warst. Also wirklich.
Ja, ja, war ich auch. Ich bin ja jetzt auch weiterhin ehrlich. Aber natürlich ist das auch abschreckend. So, ja. Also vielleicht kriegen wir ja ein Feedback von euch, ob es denn schlimmer war, als ihr es wahrgenommen habt oder ob es genauso war oder nicht.
Oder ob ihr mittendrin aufgehört habt zu hören, weil ihr dachtet, ne, so viel Negativität brauche ich jetzt auch nicht. Aber wir waren nur ehrlich. Also.
Genau. Vielleicht habt ihr auch schon abgeschaltet, nachdem ich erzählt habe, dass man auf dem Tisch kackt häufig bei der Geburt.
Ja, bei dem Satz habe ich auch kurz gezuckt, aber gut, okay.
Also Grundprinzipien, die durch den Alltag tragen. Zum Beispiel Sicherheit und Vorhersagbarkeit. Und das ist eine Sache, die ich liebe und lebe und fühle. Also feste, wiederkehrende Zeiten und kleine Rituale. Rituale haben wir, aber Zeiten nicht so. Also wir haben ja ein sehr seltsames Modell, mein Mann und ich, mit den Kindern. Und da haben wir wenig Zeit und dann versuchen wir die Zeit, die wir miteinander haben, tatsächlich sehr bewusst zu erleben. Aber wir haben so schöne kleine Rituale eingebaut für die ganze Familie, aber auch für uns als Paar. Und das gibt auch ein bisschen Sicherheit tatsächlich, finde ich. Warum sind solche kleinen süßen Rituale wichtig? Der Tag wird berechenbarer und dadurch sinkt der Stress. Glaubt es mir einfach, es ist so. Also viele sagen auch, nee, das engt mich ein. Ja, dann sucht euch halt Rituale, die euch nicht einengen. Also das ist ja auch für jeden selbst entscheidend, was er für Rituale denn etablieren möchte oder nicht. Und als Tipp würde ich sagen, also 2 bis 3 fixe Termine pro Woche, zum Beispiel dienstags ab 8:30 oder 9 Paarzeit. Und was ich sehr empfehlen kann, ist sonntags ein Wochenrückblick und gleichzeitig aber auch eine Vorschau für die nächste Woche. Ja, Leute, es ist super unsexy, aber es ist super sexy, wenn es dann funktioniert und ihr euch weniger in die Haare kriegt, weil alle wissen, er wird auf jeden Fall das Geschenk besorgen, sie wird definitiv die Schuhe besorgen, der geht zum Elternabend, wann ist der Elternabend? Also viel Stress machen sich Familien einfach durch Nichtkommunikation selbst. Und ich habe gelernt, dass Kommunikation wirklich bis zum Erbrechen leider trotzdem die effektivste Methode bleibt. Man muss sich halt nur dran halten. Also die schönsten Rituale bringen nichts, wenn man das nicht macht. Also gibt es einen Fehler, die Termine ständig zu verschieben. Und das sage ich halt oft in den Familien, die kriegen ja immer Hausaufgaben von mir auf. Jede Woche kriegen die Hausaufgaben auf. Und dann sage ich so, jetzt versuchen Sie mal Paarzeit. Und dann reden Sie nicht über die Kinder. Und dann frage ich, und? Hatten Sie ein Date? Nee, es hat jetzt doch nicht so gepasst, weil, also, das haben wir jetzt verschoben, weil mein Mann hatte da noch ein Meeting und ich habe dann gedacht, ich mache dann hier noch schnell die Küche. Nein. Also, wie soll das dann gehen? Wie soll man als Paar denn bestehen, wenn man da gar keine Priorität drauf setzt? Ich bin dann auch immer knallhart und ehrlich, damit das in den Familien ankommt, dann sage ich, okay, alles klar, wollen Sie jetzt die Scheidung unterschreiben oder warten Sie noch 10 Jahre? Wieso? Dann sage ich, naja, wie sollen Sie sich denn als Paar finden, wenn Sie nichts von dem, was wir hier auf der Paarebene besprechen, auch nur ansatzweise umsetzen? Und ja, es ist anstrengend. Und ja, es ist fucking viel Arbeit. Ja, anders geht's halt leider nicht.
Es ist vor allem halt super viel Orga, die man vorher nicht machen musste. Und deswegen meint man so, ah ja, wir kriegen das schon hin. Vorher haben wir es ja auch hinbekommen.
Ja.
Vorher hatten wir auch keine Wochenmeetings und keine irgendwas. So, wir kriegen das schon hin. So, es passt irgendwie schon. Und diese Orga nervt natürlich. Aber das Resultat ist halt, dass man es nicht hinkriegt und dann nur noch frustrierter wird auf lange Sicht.
Und das ist natürlich erst recht so bei Eltern, die gleich beteiligt sind. Also solche Probleme habe ich bei Eltern weniger, wo klar ist, die ganze Care-Arbeit bleibt bei einer Person hängen. Dann gibt es eher Beschwerde darüber, dass es keine Paarzeit gibt, so, weil die eine Person dann abends völlig erledigt ist und die andere Person aber fummeln will und das aber nicht drin ist. Aber umso mehr sich beides alles teilen, desto mehr Kommunikation ist notwendig. Desto mehr habe ich aber auch das Gefühl, kriege ich mit, wenn mein Partner gestresst ist. Oder wir wissen auch gegenseitig, was wir gegenseitig gut können. Es gibt so einen kleinen Ramschladen hier, da werden so immer diese Geburtstagstüten erstellt. Kann man da reingehen und dann machen die Kinder, schmeißen alles in eine Tüte und dann kann man dann mit seinem Kind hingehen und was aus dieser Tüte holen. Mein Mann hasst diesen Laden und er hasst es, mit den Kindern dahin zu gehen. Und er kriegt schon immer die Vorkrise, wenn er weiß, oh Jesus Maria, da müssen wir wieder hin. Also ist das ganz klar, weil mir macht das nicht so viel aus, meine Aufgabe. Und dann habe ich diese Aufgabe zu bewältigen und das ist für ihn dann raus. Und das ist entlastend, weil wir streiten uns nicht mehr so viel über Kleinkram, weil beide wissen, was wann dran ist. Und das geht zum nächsten Tipp, den ich euch ganz klar gebe, klare Zuständigkeiten und Fairness. Also jede Aufgabe hat einen Owner. Und auch das ist bei uns ganz klar geregelt. Mein Mann geht mit den Kindern zu den meisten Arztterminen. Warum? Weil er es kann. Weil er im Vormittag durch seinen Schichtdienst oft Zeit hat. Ich müsste extra Termine absagen. Ich müsste extra Arbeitszeit verschieben. Es macht also null Sinn. Deswegen organisiert mein Mann das. Es sei denn, die Kinder sind krank, er ist arbeiten und ich bin im Mutti-Modus. Dann ist das natürlich meine Aufgabe. Das ist aber ganz klar, also da gibt es keine Streitigkeiten drüber. Wir streiten uns nie darüber, wer wann wie zu Hause bleiben muss oder so. Es ist ganz klar, wenn er arbeiten ist, ist er arbeiten, dann muss ich das erledigen. Der kommt nicht extra von der Arbeit nach Hause. Und ich muss dann auch gucken, wenn ich zum Beispiel nachmittags einen Termin habe, ob ich dann meine Schwiegereltern frage, ob es dann irgendwie möglich ist. Das muss auch nicht er machen. Das macht viel weniger Doppelarbeit und viel weniger Groll. Ja, und natürlich ist das anstrengend und dämlich mit Listen machen und wer denkt und wer plant. Und ja, Das ist alles, erstmal hört sich das nach mehr Arbeit an, aber es entspannt so sehr, Leute. Oh mein Gott.
Du hast ja auch mal gesagt, dass ein Gamechanger bei euch der Familienkalender war.
Ja, stimmt. Mhm. Da muss ich leider auch zugeben, wenn es zu Streitigkeiten kommt, ist es meistens mein Fehler, weil ich eine kleine Schlampe bin bei diesem Familienkalender. Ich bin noch sehr oldschool unterwegs und habe meinen, ja, Papierkalender und ich muss das dann jetzt immer in zwei Kalender eintragen und am Anfang fand ich super nervig und ätzend. Aber mittlerweile geht es tatsächlich, weil wir beide parallel Termine eintragen und auch private Termine machen. Dann sehe ich, ah, mein Mann ist nicht da. Ah, okay, dann kann ich mir jemanden zu Hause einladen. Oder ah, mein Mann ist da. Super, dann kann ich mit einer Freundin essen gehen. Ja, aber wenn er sich gleichzeitig was einträgt und wir mussten lernen, in den letzten Jahren ganz anders miteinander zu kommunizieren.
Mhm.
Ja, aber das war definitiv ein Gamechanger, den ich auch immer wieder gerne als Tipp weitergebe. Was ich auch immer noch wichtig finde, ist ein ganz kurz nochmal klar haben, warum machen wir den ganzen Shit hier jetzt eigentlich? Warum machen wir das? Und ein wir-gemeinsames Wir-Gefühl zu erzeugen. Also alles ist ein Wir-To-Do. Mein Mann hilft mir nicht bei der Wäsche, er macht unsere Wäsche, ist ein anderes Wording und hat auch direkt ein ganz anderes Gefühl bei mir wie auch bei ihm, weil da muss ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich es nicht hinkriege, weil es sind auch seine scheiß Unterhosen, die da drin liegen.
Mm.
Und die von seinen Kindern, die er genauso wollte wie ich.
Mm.
Und ich finde auch wichtig, dass wenn der Alltag stressig ist oder so, dass man so Mikro-Liebeserklärungen machen kann. Also ein Zwinkern, ein Streicheln überm Po, ein Klapser, ein neckiges, keine Ahnung was, das ist immer irgendwie drin, wenn man das möchte, um halt wirklich nochmal Verbindung zu signalisieren, auch wenn es anders nicht möglich ist. Ein ich wünsche dir einen schönen Tag, ein ich vermisse dich heute, ein ehrliches wie war dein Tag für 5 Minuten oder ein, weiß ich nicht, kurzes Kraulen. I don't know, ich weiß nicht, wie eure Liebessprache ist, aber das ist immer drin.
Mm.
Wir machen es halt nur nie. Dann kommt jetzt ein Tipp, der zugegebenerweise ein sehr riskanter Tipp ist.
Uiuiuiui.
Also es geht darum, ein Stressgespräch zu zweit zu führen und das in einem Kurzformat, um Stress gemeinsam zu lösen. Was zugegebenerweise häufig am Anfang nicht funktioniert, also die das aufbekommen, haben mir dann erzählt, dass sie manchmal 2 Stunden lang ein kurzes Stressgespräch geführt haben.
Ja,
dann haben wir
okay.
Diese Stressgespräche zusammengeführt und dann war ein bisschen mehr Übung drin, dann ging das. Also seid nicht enttäuscht, wenn das nicht alles sofort klappt. Wir sind in unseren Mustern gefangen, wir alle. So, und auch ich brauche Beratung und Unterstützung, wenn ich in meinen eigenen Mustern drin bin. Und dann kann ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und dann brauche ich jemanden, der mal kurz anklopft und sagt, das war deine Wahrnehmung, das ist nicht die Realität. Das war gerade nicht so wiedergegeben. Okay, dann kann ich das annehmen und wieder damit arbeiten. Und das ist nichts Verwerfliches. Deswegen ist es auch so schwierig, sich selber zu therapieren oder so. Das ist, weil man einfach seine Muster selber nicht erkennt. Ja? Und deswegen seid nicht enttäuscht, wenn es nicht sofort funktioniert. Alles in uns sind so, ich spreche immer gerne in Bildern, auch auf der Arbeit. Wir haben Autobahnen, die sind sehr, sehr gut befahren. Und jetzt versuchen wir, neue Abfahrten zu installieren. Wenn wir mit 360 Sachen die Autobahn entlang fahren, dann sind wir ja häufig auch im Autopilot. Und dann kriegen wir gar nicht mit, dass wir eigentlich im Ruhezustand dabei waren, eine neue Abfahrt zu bauen. Das heißt, wir müssen eigentlich schon von Weitem erkennen, Moment, Leute, Kleinhirn an Großhirn, da hinten war eine Abfahrt. Ich weiß es genau. Dann auf die Bremse zu treten.
Dann aufs Gas dann so treten, auf alles scheißen und dran vorbeifahren.
Genau. Fuck you, yeah. Du scheiß Abfahrt. Genau.
Jetzt erst recht. Und ich scheiß auf deine Ausfahrt.
Genau.
Gibt's auch solche Leute.
Ja, ja, hatte ich auch schon erlebt, dass wir gut angefangen haben und auf einmal kam dann, ich brauch kurz, dass du die Fresse hältst. Okay, okay, okay. Danke dafür, vielleicht sollten wir jetzt eine Auszeit nehmen. Ja, auf jeden Fall, diese Autobahn, das braucht Zeit, weil dann müssen wir gucken, da hinten ist die Ausfahrt, dann müssen wir die Ausfahrt bewusst nehmen und so weiter. Aber wenn wir so, ja, irgendwann wird die alte Autobahn dann zerfallen, weil sie nicht mehr genutzt wird. Aber das braucht Zeit, viel Zeit. Deswegen erkläre ich euch jetzt etwas, was wahrscheinlich nicht beim ersten Mal funktionieren wird.
Mhm.
Theoretisch sollte das so zwischen 3 und 7 Minuten gehen, um kurze Stressmomente zu lösen. Also ich rede jetzt nicht von tief sitzenden Beziehungsproblemen, Leute. Ja, das wurde auch schon probiert und dann wurde mir gesagt, das hat nicht geklappt. Es geht nur um eine kurze Stressgeschichte. Ich werde gleich auch das mit Beispielen schmücken. Also, es geht erstmal um ein Ich brauche kurz, also ein Ich-Satz mit Gefühl, Auslöser und Wunsch. Ja, dann spiegelt der Partner kurz. Bitte keine Ratschläge geben. Wenn ich in diesem Moment Ratschläge kriege, dann macht es das besonders schlimm.
Mhm, mh.
Vielleicht kennt das der ein oder andere oder die ein oder andere auch von euch. Dann eine konkrete Hilfe anbieten und zum Beispiel eine Mini-Abmachung daraus machen. Ja? Also der Fehler darin ist meistens, dass man Tipps gibt, anstatt zu spiegeln und so halt alte Themen aufmacht. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Situation, die Kinder schreien rum, ich bin dabei zu kochen und gleichzeitig habe ich aber was auf dem Herd und irgendwie ein Hund jault. So, ja, dann kann ich kurz sagen, hier ist es mir gerade zu laut, ich brauche kurz einen Moment, kann ich bitte kurz rausgehen oder kannst du eins der Kinder nehmen? Ja, der Partner spiegelt kurz, das heißt, er wiederholt das und sagt, ich merke, du bist gerade gestresst, kann ich dir was abnehmen oder soll ich dir was abnehmen oder ich nehme die Kinder oder was auch immer, ja. Dann die konkrete Hilfe anbieten mit, ich nehme dir die Kinder, ich nehme die Hunde, ich, keine Ahnung was und gleichzeitig halt auch diese Abmachung zu machen. So, das heißt, in dem Moment wird der Stressmoment nicht eskaliert, nicht gewertet, sondern erstmal entzerrt. Und dann könnt ihr gerne danach darüber sprechen, was in euch abgegangen ist, warum das für euch wichtig war, was ihr euch in Zukunft wünscht und. Schwierig ist es, wenn alles ist genau die gleiche Situation. Ich fange an rumzubrüllen, verdammt nochmal, kann ich hier nie meine Ruhe haben? Mein Partner sagt, ey, ganz ehrlich, beruhig dich doch jetzt mal, ist doch jetzt hier nicht so wild, was natürlich nicht passiert. Und dann kriegen wir uns vor den Kindern mega krass in die Haare und er weiß gar nicht, was mich gerade so stresst.
Hm. Also es ist quasi wie so ein ganz kurzes Timeout einfach. Also ganz kurz mal Sendepause. Mir ist das gerade zu viel, ich muss gerade rausgehen, zack, ohne groß einen Streit anzufangen, sondern sich einfach kurz der Situation entziehen. Oder kurz zu sagen, ich muss jetzt gerade XYZ machen, um die Situation runterzukochen.
Ja, und das einfach dann noch tun. Also häufig passiert das dann, wenn die Frau sagt, kannst du bitte einfach mit den Kindern kurz rausgehen, dass dann der Mann oder der Partner und die Partnerin dann sagt, hey, wieso? Warum? Hm. Und dann muss man das so rechtfertigen. Oder, boah, ich gehe jetzt raus. Hey, wieso gehst du jetzt raus? Passt doch gerade gar nicht.
Mm.
Und das ist häufig so, wenn so der tiefe Schmerz schon so überlappend ist, dass man kein Team mehr ist. Also wenn mein Mann sich rauszieht, dann weiß ich, oh krass, es geht ihm gerade nicht gut damit. Okay, dann übernehme ich jetzt und frage später. Weil mein tiefes Vertrauen zu ihm da ist, dass der nichts macht, um mich auflaufen zu lassen. Und gleichzeitig ich auch weiß, dass er das nicht macht, einfach weil er gerade keinen Bock hat, sondern weil gerade irgendwas ist. Und es gibt halt diese 4 typischen Streitfallen, also Vorwurf versus Wunsch. Also man äußert einen Vorwurf, aber halt leider keinen Wunsch. Man äußert Abwertung anstatt Wertschätzung. Man äußert Rechtfertigung anstatt Eigenanteile. Und man mauert anstatt eine Pause, wirklich diesen Break, den du gerade gesagt hast, wirklich dann auch zu nutzen. Pause mit Uhrzeit. Also es ist natürlich was anderes, als wenn ich sage, nie hilfst du und ich bin hier mit allem alleine und das ist mir zu viel, anstatt zu sagen, ich brauche heute 30 Minuten Pause. Ich brauche das. Und anstatt man irgendwie dann immer versucht, jemand anderen klein zu machen und einem so klar zu machen, dass man gerade gar nicht d'accord damit ist, wie der andere damit umgeht, anstatt eine ehrliche Anerkennung stattdessen zu nehmen. Und das braucht Zeit, Leute. Wie gesagt, denkt an die Autobahn. Und das ist auch ein Punkt, den ich wirklich lernen musste, nicht immer in die Rechtfertigung zu gehen. Immer in die Rechtfertigung für mein Verhalten zu gehen. Und anstatt das zuzugeben und das zu hinterfragen, warum ich quasi was vergessen habe oder, also wirklich auch Verantwortung zu übernehmen, war auch für mich ein langer Prozess. Und dann gibt es ja noch die Leute, die tatsächlich Mauern weggehen, 20 Minuten, 30 Minuten, einfach aus der Tür gehen, nicht mehr wiederkommen und dann wiederkommen, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Und das ist was anderes, als wenn man sagt, ich gehe jetzt eine Runde raus, ich brauche wirklich meine Zeit, bitte lass mir das, ich kann gerade nicht klar denken, ich komme dann und dann zurück, dann reden wir da weiter. Da fühlt der andere sich auch nicht so alleingelassen mit seinem Gefühl, weil beide sind ja dann gerade erregt. Was wirklich dadurch passieren kann, Leute, ist, dass der Streit kürzer wird und die Rückkehr und die Wertschätzung und die Liebe wieder schneller zurückkommen kann, weil man sich nicht in diese Generalisierungen verläuft.
Ja, und weil ja auch die schlimmsten Streitgespräche die sind, wenn es immer weiter hochkocht und man kommt dann nicht raus aus diesem immer weiter hochkochen. Also wenn man mal kurz Sendepause hat, dann hat man ja auch selber kurz einen Moment, um darüber zu reflektieren, was gerade passiert ist, anstatt dass man die ganze Zeit in diesem Streitgespräch ist, wo man immer lauter wird und manche Paare streiten sich ja so schlimm, dass dann auch Sachen geworfen werden und so, weil es dann so emotional wird, weil es sich so weit hochkocht, dass es eigentlich gar nicht mehr weitergehen kann irgendwie, also in dem Streit.
Genau. Und häufig passiert das, wenn dann so ganz tiefe Muster, wir haben ja in der ersten Folge auch über Bindungsmuster und so gesprochen, die im Elterndasein nochmal ganz anders angetitscht werden. Also je nachdem, wie mein Kind mit mir umgeht, wie mein Partner meine Partnerin mit dem Kind umgeht, wie ich das dann sehe, was das mit mir macht, ob ich das aushalten kann. Das macht ganz viele Leute, hat leider mit meinem Lieblingsthema zu tun, Bindung und auch diese Streitigkeiten. Wie fühle ich mich denn ernst genommen? Wie fühle ich mich denn überhaupt noch geliebt? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich gewertschätzt oder nicht? Werden meine Bindungsmuster gerade angetitscht, weil es Sachen sind, die aus meiner Kindheit mich wieder herholen, dass ich nicht ernst genommen worden bin oder dass ich nie gut genug war? Das sind alles Sachen, die da mit reingehen. Definitiv. Das muss man sich halt echt bewusst machen. Was bei uns auch sehr geholfen hat, war die offene Besprechung von Mental Load und faire Arbeitseinteilung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich auch ganz am Anfang das Gefühl hatte, ich müsste das alles erledigen. Also ich war wahnsinnig gestresst, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das ja alles schaffen. Und mein Mann hat dann immer Sachen übernommen und ich habe mich ganz schlecht damit gefühlt, dass er die dann übernommen hatte. Also auch bei mir war es ein Prozess, das anzunehmen, das gut zu finden und auch dieses Verständnis davon zu haben, ja sicher muss der mir nicht helfen. Das ist unser Leben, unser Haus, unsere Familie. Also da war ich tatsächlich eher das Problem, dass er gefragt hat, und kann ich was machen? Und ich gesagt habe, nee, schaffe ich schon. Weil ich aber auch gelernt hatte in den 26 Jahren davor, ich schaffe das schon alleine. Ich schaffe das schon. Ich mache das alles alleine. Ich mache das so, wie ich das will. Und das war auch noch in unserer Beziehung hat das gut geklappt. Ich habe meine Sachen gemacht, er hat seine Sachen gemacht. Und das ist zum Beispiel so ein typisches Ding. Das verändert sich natürlich, weil dann haben wir auf einmal eine Wir-Sache, die gemacht werden muss. Und das entlastet im Kopf und entlastet auch wahnsinnig die Stimmung. Also es ist so schön, meinem Mann einfach ganze Themenblöcke zu geben, weil ich weiß, es wird erledigt. Definitiv. Vielleicht nicht so, wie ich es erledigt hätte, aber who cares? Es ist erledigt. Ich darf ja auch nicht anmaßen, als ob das, was ich in meinem Kopf habe, das einzigst wahre ist. Das bespreche ich auch ganz oft mit Eltern. Zu sagen, aber finden Sie das nicht ein bisschen anmaßend? Warum muss Ihr Mann, Ihre Frau das denn genauso machen, wie Sie es im Kopf haben? Wer sagt denn, dass Sie richtig sind und Ihr Partner, Ihre Partnerin falsch? Wer sagt denn nicht, dass es andersrum ist? Das ist ja Utje kalt.
Ja, voll. Ja, ist echt so.
Ja, ist doch auch so. Also, Aber ja, erstmal ist es mehr Arbeit, die Tabellen zu machen, gemeinsam zu planen, gemeinsam zu denken, das Verteilen der Zeit und der Stärken vor allen Dingen auch. Und das kommt immer mehr, das finde ich auch gut. Aber in vielen Familien erlebe ich, dass die letztendliche Entscheidung und Care-Arbeit dann häufig doch bei den Frauen liegt. Also, dass Männer dann schon viel unterstützen, aber die ausführende Kraft sind.
Ja.
Also das, ne, wo die dann schon sagen, aber ich mach doch alles. Ja, Bro, aber wenn deine Frau dir vorkauen muss, ja, und alles vorbereiten muss, und das gehört halt, ich sag immer das beste Beispiel, Geburtstagsgeschenk für Freund, Freundin deines Kindes. So, dann gehört es dazu, selbstständig zu gucken, wann ist der Geburtstag, selbstständig zu gucken und zu organisieren. Was kann ich schenken? Wo muss ich das kaufen? Wie kann ich das einpacken? Wo kommt das Kind wann hin? Und welche Sachen muss das Kind eingepackt haben? Dann hast du dieses komplette Thema Kindergeburtstagseinladung auch komplett übernommen. Es hilft nicht, lediglich das Geschenk einzupacken und das Kind dahin zu fahren. Und alles andere im Kopf ist trotzdem im Kopf deiner Partnerin oder deines Partners.
Oder das Geschenk zu kaufen und dann auf den Küchentisch zu legen und dann zu gehen.
Ja, oder so, genau.
Das sind ja auch häufig dann so Aufgaben, die dann nur so halb erfüllt werden, ne? Oder also zum Beispiel, ja, der Mann räumt dann die Spülmaschine aus und weiß bei 6, 7 Sachen nicht, wo die hinkommen. Ja, und dann werden die halt einfach so oben auf die Küchenzeile gestellt, bis halt jemand kommt, der weiß, wo die hinkommen. Wo ich mir denke, mach halt mal einfach alle Schränke auf, dann wirst du schon den Ort finden, wo jetzt die Salatschüssel hin muss. Bert, so, nein, da muss er irgendwie die Frau nach der Arbeit dann noch die Kacksachen da wegräumen. Und eine Frau wird sich darüber wahrscheinlich selten beschweren, aber ich kann dir versichern, Bert, wenn sie in die Küche kommt und sieht, dass die Sachen auf der Küchenzeile stehen, wird sie sich denken, oh, okay, alles klar. Das ist doch bescheuert. Also diese Nichtverantwortung für etwas übernehmen zu wollen oder so, sobald nur eine kleine Inconvenience kommt, sobald nur eine kleine Hürde kommt, zu sagen, na, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, wo das war. Die Schere gehört hier ja nicht hin. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, macht ja Sibylle dann. Es gibt ja auch so viele Beispiele von Paaren, wo die Frau auch alles weiß, was die medizinische Historie des Mannes angeht. Wo man den dann fragt, ja und, nimmst du jetzt eigentlich Medikamente nach deinem Schlaganfall? Ja, ja. Ja, was nimmst du denn da? Und wie oft? Och, ja, da muss ich mal die Renate fragen, weiß ich gar nicht, die legt mir das immer hin. So, das ist ja, also wie kann man so unselbstständig sein, auch als Mann? Also, und das sind dann auch meistens so Männer, die dann so richtig männlich sein wollen, rar, keine Ahnung, aber eigentlich so unselbstständig sind, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Es gibt doch jetzt auch so eine Reihe von Reels, wo der Vater gefragt wird, wie die Lehrerin des Kindes heißt. Also Eltern werden gefragt und das Kind steht daneben.
Ja, das haben wir doch schon mal besprochen, ja, ja.
Ne? So. Und das ist jetzt hier auch genauso passend einfach. Ja, ja. Genau so ist es. Oder Kinder werden abgeholt, ja, und dann schmeißen die Kinder ihre ganzen Klamotten in den Flur, weil es halt eben Kinder sind. Wer räumt die Klamotten denn weg?
Hm.
Ich weiß, dass das viel Kleinvieh ist, aber das macht halt eben auch Mist. Und irgendwann ist der Misthaufen so groß, dass man den anderen und nicht mehr sehen kann. Viele meiner Freundinnen haben mir häufig gesagt, boah, hast du ein Glück mit deinem Mann.
Mhm.
Boah, hast du ein Glück. Der ist so toll. Ja, ich weiß, dass ich einen tollen Mann habe. Danke dafür. Aber ich finde das manchmal so, also wir haben das uns auch hart erarbeitet. Also wir waren ja nicht immer so gut als Team, als Elternteam. Wir waren genauso aufgeschmissen. Wir mussten uns genauso finden. Und ich habe viele Sachen auch von Anfang an sehr klar benannt. Ich habe klar gemacht, dass ich weiter Karriere machen will. Ich habe klar gesagt, dass wenn wir ein Kind jetzt schon in Anführungszeichen bekommen, dass ich von ihm erwarte, dass ich arbeiten gehen kann, dass er sich schon mitkümmert, dass er, und das wollte er auch. Also wir haben viele Sachen vorher besprochen, die klar waren. Ich habe mit ihm besprochen, was mir in der Erziehung wichtig ist, worauf ich sehr viel Wert lege. Er hat gesagt, was für ihn wichtig ist. Also er fand super nervig, diese ganzen Gespräche, keine Frage. Er hat, glaube ich, nicht verstanden, woher das alles kommen soll. Aber für mich war das total wichtig. Und da konnte ich dann auch, wenn er dann später gesagt hat, ja, ne, arbeiten, habe ich gesagt, das habe ich von Anfang an klar gemacht. Ich habe mit sehr offenen Karten gespielt. Also das kann man mir jetzt nicht vorwerfen.
Ja.
Es ist auch völlig in Ordnung, dass man mit offenen Karten spielt, zu sagen, die Frau bleibt zu Hause 3 Jahre und der Mann geht arbeiten. Wenn das euer Rollenmodell ist, go for it. Aber es muss halt besprochen werden.
Ja, es muss halt einfach klar sein, ja.
Und das geht jetzt an die meisten Frauen da draußen. Nicht alles nur Frauen, aber die meisten. Bitte, liebe Mamis, hört auf mit Gatekeeping. Sagt ihr das was, Gatekeeping? Also, ne, ja. Es geht ja um diese maximale Kontrolle, die Frauen haben. Da haben wir auch schon ganz kurz drüber gesprochen, dass Frauen nicht aushalten können, wenn Männer das anders machen oder wenn sie in ihrer Männerrolle sind. Und auch das ist häufig bei mir in der Arbeit ein ganz langer Prozess. Und da geht es halt darum, dass Frauen, es geht noch nicht mal darum, dass die ihren Männern das nicht zutrauen, sondern es geht um Kontrollverlust und um ihre eigene Rolle und um Angst, etwas nicht gut hinzubekommen oder in ihrer Mutterrolle zu versagen. Und das hat meistens gar nichts mit den Partnern zu tun, sondern liegt natürlich wie meistens in einem. Für die Kinder ist das meistens tatsächlich auch echt scheiße, weil die dadurch einfach keine aktive andere Elternrolle erleben dürfen. Dann kommen wir zum Thema Sexualität. Wir haben in der ersten Folge schon viel darüber gesprochen, dass sich das verändert nach der Geburt. Und was da helfen kann, ist leider total banal darüber sprechen. Also Nähe neu aufbauen ohne Druck. Und das wirklich, ja, es hört sich total bescheuert an, aber ich habe auch schon wirklich erlebt, dass das helfen kann, wirklich geplante Sitzungen miteinander zu machen, wo es bewusst um Berührung geht. Also 2-mal, 3-mal die Woche, 10 Minuten Berührungsrituale ohne Ziel. Männer, wenn Frauen wissen, dass sie mit euch kuscheln dürfen, ohne euch eine Hoffnung zu machen, dass es eventuell weitergeben kann, dann lassen sich viele, viele Frauen, du würdest dich wundern, Miriam, echt viel besser darauf ein. Und wenn ich dann frage, und wie war so ihre Paarebene in der Woche? Konnten sie miteinander Intimität teilen? Ja, wir hatten 2-mal Sex. Ja, das freut mich sehr für sie, hat für mich wenig mit Intimität zu tun. Also einmal kurz drüber rutschen und hat ja nichts mit damit zu tun, herauszufinden, wie fühlt der andere sich gerade, wo steht der gerade, wie geht's dem gerade. Und auch wirklich Nähe und Oxytocin auszuschütten durch Berührung hat für mich nichts mit einfach Druckabbau durch Sex zu tun, sorry. Das ist ein Tipp, der schwierig umzusetzen ist häufig, aber den gebe ich euch einfach mal. Wirklich so eine 45-minütige Date-Zeit zu machen. 45 Minuten einfach etwas Schönes machen miteinander. Essen, was trinken, kuscheln von mir aus. Verbindet ihr das mit diesem Berührungsritual ohne Handy? 2-3 Mal die Woche. Mehr ist das nicht. Also ihr braucht nicht eine Masse an Zeit. Viele sagen, wann sollen wir das denn noch machen? Ihr braucht nicht viel Zeit. Ihr sitzt eh vor eurem Handy mit Social Media abends. Da könnt ihr auch 10 Minuten Berührungsrituale daraus machen. Oder einfach nett euch eine Tüte Chips zusammen reinhauen und das Handy zur Seite legen. Und also es ist möglich, wirklich. Es ist nicht viel Aufwand. Und es macht so viel aus. Es bringt euch wieder viel näher. Es wird halt häufig leider diskutiert, wenn diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden. Und deswegen hilft halt Kommunikation zu sagen, ich vermisse dich, ich vermisse uns, aber Sex ist gerade nicht. Können wir bitte Intimität haben ohne Sex gerade? Und dann wird sich das wieder finden. Und bezüglich der Selbstfürsorge ist es einfach wirklich wahnsinnig effektiv, wenn man das ganz klar bespricht, zum Beispiel ein Wochenschichtschlafsystem, wenn die Eltern, Partner, Partnerin sich darauf einlassen können. Ganz klar zu sagen, okay, in der Woche verstehe ich, da bist du derjenige, der früh aufstehen muss, dann übernehme ich das mit den Kindern. Am Wochenende musst du nicht früh aufstehen, dann kannst du die Kinder übernehmen. Nachts. So, damit ich schlafen kann. Das ist auch wahnsinnig effektiv, aber wird super selten gemacht.
Ich habe sogar mal auf Instagram gesehen, dass sich Eltern in der ganz Anfangszeit mit dem Baby, dass die 2 getrennte Schlafzimmer hatten, ein Babyschlafzimmer und ein Schlafzimmer, wo das Baby nie war. Und dass sie sich auch immer abgewechselt haben dann, sodass halt immer ein Elternteil auch Ruhe hatte und halt 6-7 Stunden wirklich durchschlafen konnte und dann morgens das andere Elternteil quasi abgelöst hat. So, also die haben auch so Schichtsysteme gemacht, wo es dann auch super kontrovers war, wie könnt ihr in zwei verschiedenen Betten schlafen, ne, in getrennten Betten schlafen, das killt die Intimität total und so. Dann haben die auch gesagt, so, das hat für uns super funktioniert, weil damit einfach alles klar, wir waren beide tagsüber viel entspannter, weil wir nicht beide nur mit 2-3 Stunden Schlaf da hingen, sondern ein Elternteil war topfit, konnte einfach übernehmen und das andere super entlasten. Also es gibt so viele Modelle, die man für sich ausprobieren kann, wenn man einfach mal ein bisschen aus der Norm austreten möchte und das einfach mit dem Partner bespricht, was könnte für uns funktionieren.
Ja, und ganz ehrlich, das killt die Intimität.
Da gibt's eh keine Intimität.
Ihr macht da Rubbel die Katz, während das Baby dann daneben ist, jede Nacht oder was? Also das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt tatsächlich. Gerade nicht im ersten Jahr, wo wir im ersten Folge ja hier auch schon gehört haben, dass da ganz viele andere Sachen eher priorisiert werden. Wir hatten das nicht so, sondern wenn mein Mann Schicht hatte, ist er einfach in einen anderen Raum dann gegangen häufig, irgendwann mitten in der Nacht, damit er noch was schlafen kann. Das war auch okay. Beim zweiten Kind war das so, dass er mit der Großen in ein anderes Zimmer geschlafen hat. Weil die Kleine einfach auch so unruhig war und so oft wach war, das war nicht zumutbar. Und da die Große ja auch noch nicht so alt war, musste halt irgendjemand noch bei der Großen sein. Also das war etwas da, wo wir auch nochmal echt dran zu knabbern hatten, weil wir monatelang nicht im gleichen Bett geschlafen haben. Aber da hat er genauso wenig gut geschlafen wie
ich.
Und
es hat ja trotzdem funktioniert.
Ja, eben. Aber da, ne, das war halt irgendwie ja trotzdem doof. Wichtig ist dann auch nach Hilfe zu fragen im Umfeld. Du hast ja auch schon gefragt in der ersten Folge, wie ist das so mit Hilfe von außen, Eltern, Schwiegereltern, Freunde? Ja, die können es aber nicht riechen. Also klar zu fragen, könnt ihr bitte eine Kinderwagenrunde machen? Klar den Partner, die Partnerin zu fragen, ich brauche jetzt hier bitte 20 Minuten Me-Time. Und wirklich, Leute, wenn ihr wirklich runterfahren wollt, dann reichen manchmal 10, 20 Minuten komplett Nervensystem runterfahren. Ich habe das mittlerweile so krass perfektioniert, dass für mich fühlt sich das schon fast an wie Meditation. Also ich fühle mich danach wirklich wie ein Upload, fresh, wenn ich das für mich 10 Minuten wirklich konsequent mache. Ein super effektives Tool ist, wenn man es hinkriegt, das schaffen viele halt leider auch nicht, den Streit zu stoppen. Also wirklich zu merken, wenn es in eine ganz falsche Richtung geht, das vorher auszumachen, dass man dann sagt, stopp, so, ich bin jetzt hier raus. Und ne, das mit der Rückkehrzeit sagen, was aber überhaupt nicht hilfreich ist, ist, wenn man so eine Lokomotive als Gegenpart hat. Kennst du diese Lokomotiven?
Ja.
Also die dann, die sich die ganze Zeit bewegen und dann immer wieder so nachkarten. Der kommt, der redet dann die ganze Zeit, der macht das und dann geht er wieder und dann kommt wieder als nächstes. So, und wenn man dann versucht wegzugehen, dann kommen die dann hinterher, weil die einfach keinen Stopp finden und weil die einfach gerade keine Impulskontrolle haben. Mit solchen Menschen ist es schwierig, das zu machen.
Es gibt ja auch viele Paare, die so eine Pausetaste eingeführt haben. Die einfach mitten im Streit sagen, so, Pause, Moment, stopp. Kurz mal, stopp, bevor wir jetzt hier weitermachen. Da gibt es auch so ein geiles Video. Da ist auch ein Paar mitten im Streit, aber nicht in so einem aufgehitzten Streit, sondern eher so ein Streit, wo die so beide gerade irgendwie nicht miteinander reden. Und dann kommt der Typ rein und sagt so, okay, kurz Streitpause. Ich habe gerade den krassesten Gossip ever erfahren. Und dann so, was, warum, was hast du erfahren? Und dann so, ja, yeah, der hat mich angerufen und die ist dem fremdgegangen und bla bla bla. Und oh, krass. Und dann reden die kurz darüber und dann so, ich bin übrigens immer noch sauer auf dich. Ja, ich auch auf dich. Okay, cool. Aber das fand ich auch so geil, wie die so in dieser Rolle. Also ich finde, ich habe mir eben gedacht, ah ja, das scheint ja eine sehr gesunde Beziehung zu sein. Wenn die halt auf der Ebene, also es scheint ja kein Streit gewesen zu sein, der wirklich an die Beziehungsbasis geht. Wenn die einfach so schnell so wieder normal miteinander sein können, dann so, ja gut, aber das war immer noch scheiße, was du gemacht hast. Ja, ich bin auch immer noch sauer. Okay, tschö.
Ja, krass. Ja, das hat sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Geil finde ich auch, wenn dann Eltern versuchen, so zu tun, als wäre nichts, während eigentlich die Hütte super brennt. Und das ist so geil, wenn die dann sagen, ja, also wir haben dann schon geschafft, nochmal miteinander zu reden. Wenn ich die Kinder frage, auf gar keinen Fall. Mama ist immer noch so sauer auf Papa. Oh mein Gott. Und dann so, sind Sie sich sicher, dass Ihre Kinder davon nichts mitbekommen? Nein, da können die nichts von mitbekommen haben. Wirklich nicht. Und dann mache ich manchmal auch so Familienrunden. Dann kriegen die Eltern das mal aufs Butterbrot geschmiert. Wie scheiße die sich dann auch teilweise verhalten. Und wie scheiße das für ihre Kinder sind. Ja, weil eine Pausetaste, ja, aber halt nicht über Tage, bitte.
Nein, das nicht, nein. Aber das ist quasi ja genau das gleiche Prinzip wie das, was du eben gesagt hast, so kurz mal Reset, so kurz mal sagen, ich muss hier gerade kurz raus, ne, damit es halt nicht überkocht, die Situation. Bei mir ist das manchmal so, ich bin manchmal sauer auf meinen Mann und ich will dann eigentlich noch so ein bisschen länger schmollen oder ich will ihn dann noch so ein bisschen länger schmoren lassen, aber ich merke selber, dass ich eigentlich gar nicht mehr sauer bin und dass ich auch einfach gar keine Lust mehr habe auf diese Situation und dass das ja, es ist ja auch übel anstrengend. Es ist ja auch anstrengend, dann halt nicht normal zu sein. Und dann denke ich mir manchmal dann so, ah ja, komm, ist egal. Ich schaffe es dann häufig nicht, so lange zu schmollen, wie ich gerne schmollen wollte, sondern ich sage dann irgendwann dann so, ja, komm. Ist jetzt, weil ich auch selber dann gar keine Lust mehr drauf habe. Manche können das ja so krass durchziehen, ne? Also das finde ich wirklich faszinierend, weil das ist ja auch einfach super anstrengend. Also wer will das schon? Aber manche Leute sind ja wirklich so Streitsüchtige auch. Das ist echt schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Die dann aus allem ein Dramarama machen. Es gibt, finde ich, auch noch eine gute Regel, die auch sehr schwierig ist, nämlich die Nachtregel. Also nach 22 Uhr keine Grundsatzthemen mehr.
Ah, ja, okay.
Das ist genauso wie diskutiere nicht nach 2 Uhr nachts auf einer Party. Da kann nichts mehr Gutes bei rumkommen. Weißt du? Mach es einfach nicht so.
Ja, das stimmt.
Aber es dann nicht zu tun, ist dann häufig einfach wahnsinnig schwierig. Weil es ist ja dann gerade so wichtig.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt mit der zweiten Folge so ein bisschen besänftigt wurdet wieder, weil Sarah ja wirklich sich sehr große Mühe gemacht hat, zu sagen, das kriegt man hin, es ist zwar Arbeit, aber gebt nicht auf.
Ja, es ist möglich. Ihr müsst nur früh genug anfangen. Also wenn die Scherben so klein püriert sind von so viel Schmerz, dass nichts mehr zusammenzusetzen ist, Leute, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Dann werde ich manchmal gerufen, dann tolle Wurst, was soll ich jetzt hier tun? Aber es ist möglich, wirklich, wirklich.
Dann stehst du da mit deinem Tape und siehst so pulverisierte Scherben. Das kann ich jetzt so, nicht
aber
mehr
das
flicken.
Ist doch ihr Job.
Ja, genau.
Das ist doch ihr Job.
Also es wäre jetzt einfacher, das alles einzuschmelzen und nochmal neu anzufangen. Wäre einfacher, naja.
Ja, ohne Scheiß. Hatte ich diese Woche wieder so eine geile Situation einfach. Das Kind, also der Jugendliche ist 16 Jahre alt, völlig oppositionell, hält sich an gar nichts. Ja? Jetzt sind sie beim Jugendamt. Ich spreche mit denen und sage, ja, okay, und seit wann haben sie das Problem? Seitdem der 4 ist.
Ja, siehste.
Seitdem der 4 ist, haben die Probleme. Ich sag, seitdem der 4 ist, der ist 16. Ja, aber sie können uns doch mit Sicherheit helfen, das ist doch ihr Job. Ja, soll ich zaubern oder was? Soll ich mir eine Wünschelrute aus dem Hintern ziehen und hier die gute Fee machen? Was soll ich denn da machen?
Ist echt so.
Also, neu einschmelzen, das werde ich denen in Zukunft vorschlagen. Soll ich vielleicht einfach mal neu einschmelzen?
Ist echt so. Anders geht's nicht. Naja, also ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet und vielleicht versucht, etwas in euren Alltag zu implementieren, dass es euch ein bisschen was gebracht hat. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich auch Feedback dazu geben. Das wäre natürlich super cool, wenn dann in 2, 3, 4 Wochen eine Nachricht kommt, so, ey, ich habe das und das ausprobiert und es hat geklappt. Das wäre natürlich mega. Wir freuen uns auch generell über Feedback, also schreibt uns gerne. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüssi!
Jawohl, tschüss.